Sommertheater auf der Platanenallee zusammen mit dem Ensemble des Theater Lindenhofs und noch weitere Gastschauspieler?
Ja.
Schon.
Viel Gäste noch. Ja, wir haben 16 Hauptrollen sozusagen. Davon sind zwei Abiturienten, drei Profimusiker, die auch Rollen spielen. Und das andere sind Profischauspieler, eben das ganze Ensemble vom Lindenhof und ja, drei oder vier Gäste noch dazu.
Ganz schöne Logistik auch, das hier auf draußen sowieso. Und dann ist es ja nicht nur an einem festen Ort, sondern man läuft dann ja auch über die Platanenallee.
Ja, das
wie ist das aufgebaut?
War unser Raumkonzept von Anfang an, dass wir so einen großartigen Ort auch ja, in die Länge bespielen wollen, dass man nicht nur dorthin pilgert und setzt sich hin wie im Theater, sondern dass das mit Bewegung verbunden sein soll. Also auch manche Leute sagen, es fühlt sich an in der Aufführung manchmal, als sei man in eine Demo geraten und weiß nicht genau, wo redet jemand als nächstes und wo geht's dann hin und was passiert dann dort? Dieser Effekt ist durchaus beabsichtigt. Wir haben das auch in Fellbach. Wir haben ja zuerst in Fellbach gespielt und dann in Tübingen. Und in Fellbach haben wir die Bewegung in einer riesigen Halle auch mitvollzogen. Und in Tübingen ist es noch viel schöner, spazieren zu gehen, weil man halt unter diesen Bäumen durch das Seufzerwäldchen wandert. Dort gibt es drei Szenen an verschiedenen Orten. Und dann kommt man in die, wir nennen es die Arena, am Silcher-Denkmal, in dieser Rotunde heißt es, glaube ich, gibt es eine Arena, wo da sitzt man dann und da gibt es dann richtig so ein Arena-Theater.
Wie habt ihr die Ereignisse, die sich jetzt ja, die du vorhin so geschichtlich erzählt hast, die dann auch im Stück vorkommen, wie habt ihr die dann quasi in eine Chronologie geführt?
Na, das gibt uns der Wolf vor. Also wir haben das Wolfstück in seiner Architektur beibehalten, relativ viel Text gekürzt, Dampf, Expressionismus-Dampf rausgenommen, haben es straighter gemacht, schneller gemacht, härtere Schnitte. Wir haben ein paar Szenen, der Bernie Hurm spielt einen Zeitwanderer, die Ikone der Revolte. Es gibt im Stück so einen Buntschuher, der kommt aus Freiburg. Das ist sozusagen die Vorrevolte gewesen. Der kommt und versucht, die Schwaben aufzumuntern in ihrer eigenen Revolte. Den haben wir so als Zeitwanderer bis nach heute weitergedacht und der redet mit dem Publikum. Das sind Texte, die neu dazugekommen sind. Das macht aber nur einen ganz kleinen Teil aus. Und und ansonsten folgen wir der Chronologie des Stückes, die ja praktisch chronologisch das Aufflammen und die Niederschlagung des Aufstandes erzählt.
Also so wie es vorhin auch, wie du es gesagt hast, wie es in echt war, die Steuer wird eingeführt. Was sind da nochmal die Eckpfeiler vielleicht der Chronologie?
Ja, die Eckpfeiler sind es, der Wolf hat das ein bisschen verändert, da bricht die Revolte eigentlich aus durch dieses Narrenspiel, was er da in Grosselfingen kennengelernt hat. Also er verlegt dieses Narrenspiel aus der katholischen Alb. Fasnacht ist ja was Katholisches, damit hat ja der Protestant nichts am Hut. Aber wir befinden uns ja vor der Reformation, aber diesen Brauch verlegt er ins Remstal. Und macht das, im Original war das eigentlich der sogenannte Vasen, also der Untertürkheimer Vasen, die Messe. Und hier ist es praktisch ein effektvolles Theater im Theater, ein Narrenspiel, ein Ritter mit Herzogtruppen zu unterbinden versucht. Und dagegen flammt dann, und das ist der Ausbruch des Aufstandes. Das ist sozusagen der Höhepunkt im ersten Teil. Und dann werden die Manöver des Herzogs geschildert, um diesen Aufstand gewaltsam abzuwürgen. Und die letzte Szene dann, wenn es Nacht geworden ist und die Platanenallee aufgerissen und man blickt in die Tiefe der Platanenallee, dann kommen die Hinrichtungen. Und dann nennen wir auch nochmal die Namen dieser original hingerichteten, also wir nennen nochmal diese 16 Namen von den Leuten, die umgebracht worden sind.
Und es switcht sozusagen dann zwischen Bauern und auch Herzog und
ja, genau.
Konsorten.
Also es gibt Szenen bei Hofe im Schloss, die Bauern tauchen dann auch bei Wolf im Schloss auf, was es historisch nicht gegeben hat. Also er führt eine Konfrontation herbei, wo die Bauern das Schloss einnehmen, Schloss in Tübingen einnehmen und mit dem Herzog diskutieren. Und er gezwungen wird, sich ihren Forderungen auszusetzen. Und die große Frage ist, unterschreibt er? Der Wolf zieht da vor, es gibt diese 12 Artikel aus dem Bauernkrieg, also 11 Jahre später, von 1526. Diese 12 Artikel dichtet der Wolf den Bauern 1514 schon an und die sagen zu ihm, Herzog, du musst die 12 Artikel lesen, du musst dich mit denen auseinandersetzen, wir wollen, dass du das unterschreibst. Auf diese große Frage läuft es hinaus und er drückt sich, er manövriert und überfällt dann die Bauern und es kommt da zu gewaltsamen Kämpfen, die es in der Historie nicht gegeben hat. Also es gibt viel Spektakel, es ist viel los, es gibt Schwertkämpfe, es gibt Einsatztruppen und es gibt durchaus auch viele heutige Bilder dazu, also Assoziationen von auch heutigen Niederschlagungen von Aufruhr.
Ja, aber bei Stuttgart 21 gab es ja keine Schwerter.
Nein.
Schwertkämpfe nicht, aber wir welche haben, sind es?
Ja, wir haben auch nicht nur Schwertkämpfe, wir haben auch noch ein paar andere Sachen.
Und welche Forderungen? Was sind die 12 oder was ist da dabei?
Ja, das sind natürlich die Forderungen nach der Allmende, nach der gleiche Gerichtsbarkeit für alle, Aberkennung, Leibeigenschaft muss abgeschafft werden und also dass die Gleichberechtigung eigentlich anerkannt wird. Die gehen deutlich weiter als die Forderungen, die die Bauern gestellt haben 1514 in Stuttgart.
Dieses Spektakel, was ja hört sich super cool an, aber ist das auch ein bisschen ein Zugeständnis, dass man für Sommertheater sowas braucht? Oder
nee.
Bietet sich bei dem, das hat sich das einfach da angeboten auch?
Die Geschichte schreit danach. Also der Wolf ist ein unheimlich sinnlicher Kraftmensch, der schreit, also seine Sprache ist schon emotional und kraftvoll und physisch. Und das Stück schreit danach nach physischen Umsetzungen, dass da Körper zugange sind, dass da Menschen sich an die Klamotten gehen. Und das ist toll natürlich fürs Theater. Und es entspricht aber auch der Geschichte. Also wir haben jetzt, ich habe immer gesagt, ich finde es großartig, dass wir so einen Stoff machen, der so eine Relevanz hat, der so einen großen Ernst hat und so eine Kraft hat und der aber trotzdem so viel bietet fürs Theater. Aber nur also jetzt wegen der Unterhaltung würde ich diesen Stoff nicht verwässern oder so.
Das Bühnenbild ist ja da schon, die Platanenallee ist ja, man kann sich ja vorstellen, ne? Die Platanen und diese lange Allee und das Denkmal. Was habt ihr selber noch dazu getan? Habt ihr das nur verstärkt oder wie stellt ihr das Schloss da zum Beispiel dann?
Na, das Schloss steht da oben.
Ja, aber da kann man ja nicht hoch.
Wir wollten da ja eigentlich spielen. Ja, ursprünglich war ja der Plan, wir wollen nach 500 Jahren die Bauern auf das Schloss bringen. Das war aus vielen, vielen organisatorischen Gründen nicht möglich. An diesem Schloss partizipieren alle möglichen Menschen mit allen möglichen Rechten und das gehört
die Fledermäuse.
Die Fledermäuse müssen geschützt sein und es wären viel zu viele Auflagen gewesen. Wir sind jetzt glücklich, wir haben gesagt, okay, die Bauern sind bis vors Schloss gekommen, wir bespielen das Schloss da oben, wir gucken da drauf, es gibt dort auch, von dort oben wird eine Fahne geschwenkt nach der Pause, es wird auf das Schloss immer wieder hingewiesen, aber wir sind in diesem Wald, in diesem Dschungel, dort vor den Stadttoren sozusagen. Das empfinden wir auch als den schönen, angemessenen Ort. Aber an so einen Ort kannst du natürlich kein Bühnenbild stellen, sondern wir haben eigentlich Spielflächen geschaffen, Holzpodeste, es gibt einen Holzstapel, es gibt dann so ein paar Setzungen, Theatervorhänge, die da hängen. Und ansonsten, dann gibt es ein Baumhaus auf dem Weg. Es gibt so eine Verschwörerszene in einem Haus und das ist so ein offenes Baumhaus, was mitten in diesem Wald steht, eigentlich sehr, sehr schön. Und ansonsten bespielen wir nur diese Landschaft dort und das Blätterdach und und gehen da mit verschiedenen Accessoires und Gegenständen rein.
Ja, was habt ihr da auch vielleicht die Kostüme und wie tut man, wie hat man sich 1514 gekleidet und wie bringt ihr das dann darauf?
Ja, es gibt ja so eine berüchtigte Bauernfolklore, die man nicht sehen will unbedingt. Man ist ja dann bei so einem historischen Thema im Theater immer, dann denkst du, der Historienfilm, die machen das so viel besser, die haben so viel mehr Geld. Wir haben nach was gesucht, nach einer Umsetzung und haben gesagt, wir nehmen die Farben von Bauern aus späteren, also ich musste immer an diese chinesischen, also diese Mao-Uniformen, ja, diese Steppjacken in diesem Blau, Mao-Blau, und dann haben wir gesagt, die Bauern sind bei uns in Blautönen, die sind jetzt so zwischen Türkis und Dunkelblau changieren, die haben in allen möglichen Farben, haben sie so aus Fetzen zusammengesetzte Kleidung, die tatsächlich auch zeigt, das war schwer, sich damals anständig anzuziehen. Und aber es ist jetzt nicht so dieses Mittelaltermarkt graubraun und die Adligen, es sind in Weiß und in Silber, und die haben so stilisierte Versatzstücke mit heutigen Einsprengseln, eine Mischung aus Anzug und Rüstung, solche Geschichten. Und die Herzogtruppen haben Overalls mit Fechtmasken. Und wenn davon dann so 8 Leute aufmarschieren, die unidentifizierbar sind, dann hat man schon auch ganz schöne heutige Assoziationen dazu. Also wir haben versucht, so eine Mischung aus historischen und aktuellen Sachen zu machen.